HR Info Wirtschaft.
Bis 2050 soll Deutschland klimaneutral sein. Das klingt nach ferner Zukunft. Aber wenn in 30 Jahren wirklich Fabriken produzieren, Autos und Lkw fahren, Flugzeuge fliegen und Heizungen laufen sollen, ohne dass zusätzliche Treibhausgase in die Atmosphäre gepustet werden, dann muss bis dahin einiges geschehen. Es reicht nicht, Kohle und Gas durch Windräder oder Solaranlagen zu ersetzen und E-Autos auf die Straße zu setzen. Ohne Wasserstoff als Energieträger, darin sind sich die Wissenschaftler einig, wird das Ganze nicht funktionieren. Die Bundesregierung hat jetzt ihre Wasserstoffstrategie bekannt gegeben. Viele fragen sich, was bedeutet diese Strategie konkret? Was kann Wasserstoff und wo wird er überall gebraucht? Dazu stelle ich Ihnen drei spannende Projekte vor, eines davon in Hessen. HR Info Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Eigentlich wollte die Bundesregierung schon Ende vergangenen Jahres ihre Wasserstoffstrategie verabschieden. Doch die verschiedenen Ministerien waren uneins, es gab Streit, es wurde hin und her geschoben. Jetzt ging alles ganz schnell. Das gigantische Konjunkturpaket der Bundesregierung macht's möglich. Martin Polanski aus Berlin.
Wirtschaftsminister Altmaier, CDU, und Umweltministerin Schulze, SPD, sprechen von einem Quantensprung, einer neuen Stufe der Energiewende.
Die nationale Wasserstoffstrategie wird Deutschland einen doppelten Schub geben, nämlich einen Schub Richtung Klimaschutz und einen Schub zu einer nachhaltigen Erholung unserer Wirtschaft nach der Corona-Krise.
Grüner Wasserstoff ist ein Schlüsselrohstoff für eine erfolgreiche Energiewende. Es ist sozusagen der Brennstoff, der saubere Brennstoff der Zukunft.
Insgesamt 9 Milliarden Euro will die Bundesregierung bereitstellen, um die Wasserstoffproduktion voranzubringen. Für Pilotanlagen, für weitere Forschung, für den Ausbau von Wasserstofftankstellen. Forschungsministerin Karliczek.
Wir können gerade beim Wasserstoff vieles schon im kleinen Maßstab. Und jetzt wollen wir es natürlich auch im großen Maßstab können, damit es dann auch Industriereife erlangt. Wir wollen raus aus dem Labor, rein in die Praxis.
Allerdings, Wasserstoff herzustellen, ist bisher nicht wirtschaftlich und kostet auch viel Energie. Das Verfahren heißt Elektrolyse. Wasser wird mit Hilfe von Strom aufgespalten in Sauerstoff und eben Wasserstoff. Der Strom für dieses Verfahren soll vor allem aus erneuerbaren Energien kommen, ohne CO2-Ausstoß, für grünen Wasserstoff. Aber um die angestrebte Gesamtleistung von 5 Gigawatt bis 2030 zu erreichen, bräuchte es viel mehr Wind- oder Solaranlagen in Deutschland. Umweltministerin Schulze will den Ausbau der erneuerbaren Energien deshalb nun vorantreiben und Entwicklungsminister Müller setzt zusätzlich darauf, stärker mit den sonnenreichen nordafrikanischen Ländern zusammenzuarbeiten. Als erstes gemeinsames Projekt soll eine Produktionsanlage für grünen Wasserstoff in Marokko entstehen.
Sie hören HR Info Wirtschaft. Der Hoffnungsträger Wasserstoff ist unser Thema. Neu ist die Technologie nicht. Insbesondere die chemische Industrie nutzt Wasserstoff schon seit Jahrzehnten zur Herstellung wichtiger Chemikalien. Christian Friedrich Schönbein hat bereits 1838 mit einer Brennstoffzelle Strom erzeugt. Das Revolutionäre an dieser Technologie ist, dass sie elektrische Energie nahezu komplett emissionsfrei erzeugen kann, also ohne den Ausstoß klimaschädlicher Gase. Da das für viele Menschen nicht ganz einfach zu verstehen ist, lassen wir uns das Prinzip Wasserstoff vom Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband erklären.
Alles, was man braucht, Sauerstoff und Wasserstoff. In der Brennstoffzelle reagieren die beiden Elemente miteinander, produzieren Strom und als Abgas Wasserdampf. Wasserstoff- und Brennstoffzellen sind also ausgezeichnete Alternativen zu anderen Antriebssystemen. Schon heute gibt es Autos, Busse und Züge, die mit Wasserstoff fahren. Und das Beste? Wasserstoff kann mit erneuerbarem Strom zu 100% CO2-frei und damit klimaneutral produziert werden. Aber Wasserstoff ist nicht nur der Treibstoff, sondern auch der Energiespeicher der Zukunft. Denn der Prozess der Brennstoffzelle kann einfach umgedreht werden. Strom aus erneuerbaren Energien wird genutzt, um in der Elektrolyse Wasserstoff herzustellen. Das ist deshalb sinnvoll, da immer häufiger Windmühlen abgeschaltet werden, obwohl sie Energie produzieren könnten. Zeitweise ist einfach zu viel Strom im Netz. Dieser könnte jedoch in grünen Wasserstoff umgewandelt und so gespeichert werden.
Wasserstoff und Sauerstoff reagieren miteinander und dabei entsteht elektrische Energie. Aber Wasserstoff ist nicht gleich Wasserstoff. Je nachdem, aus was er gewonnen wird und woher der Strom kommt, gibt es unterschiedliche Namen. Grüner Wasserstoff entsteht mit erneuerbaren Energien aus Wasser und ist der Liebling der Klimaschützer. Grauer Wasserstoff dagegen wird aus fossiler Energie hergestellt, etwa aus Erdgas. Das ist der Wasserstoff, den es heute meist gibt. Der ist nicht besonders gut für das Klima. Als blau wird Wasserstoff bezeichnet, wenn das CO2 gespeichert wird, also nicht in die Atmosphäre gelangt. Die Methoden dafür sind allerdings umstritten. Türkiser Wasserstoff wird aus Methan gewonnen. Die Bundesregierung, das hat Wirtschaftsminister Altmaier betont, will vor allem den grünen Wasserstoff fördern. Aber haben wir von diesem grünen Wasserstoff überhaupt genug? Christoph Balz, politischer Geschäftsführer der Umweltschutzorganisation German Watch.
Nein, wir haben definitiv nicht genug in Deutschland, um all das, was notwendig ist, dann mit Wasserstoff zu machen, aus allein deutscher Produktion machen zu können. Wir sollten schauen, dass wir das so weit wie möglich nutzen, werden dann aber auch auf europäische Standorte und internationale Standorte zusätzlich zurückgreifen müssen.
Professor Birgit Scheppert, Laborleiterin Wasserstoff an der Hochschule Rhein-Main in Rüsselsheim.
Noch nicht, aber wir sind ganz gut dabei, weil wir haben im Norden von Deutschland jetzt schon sehr viel Windstrom. Wir hätten die Möglichkeit, den Wasserstoff zu erzeugen. Wir können es aber nicht, weil im Moment noch die Gesetze ein bisschen dagegen stehen. Aber ich denke mal, auf kurz oder lang werden wir dazu in der Lage sein. Nicht alles, nein. Vor allem, wenn die Industrie und der Verkehr alle Wasserstoff wollen, dann nicht.
Für Kurt Christoph von Knobelsdorf, den Sprecher der nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, ist klar,
dass wir insgesamt so viel erneuerbaren Wasserstoff brauchen, grünen Wasserstoff brauchen, dass wir in Deutschland niemals die erneuerbaren Energiestromkapazitäten schaffen können, um das hier in Deutschland zu produzieren. Deswegen war immer klar, dass es eben bei der Wasserstoffstrategie um einen internationalen Ansatz geht und dass wir wie heute, wo wir ja auch schon, ich glaube, über 70% unseres Primärenergiebedarfs importieren, das künftig auch tun werden. Nur, dass wir eben dann grünen Wasserstoff importieren werden und kein Öl und Gas mehr.
Das milliardenschwere Förderprogramm der Bundesregierung und erste Kooperationen mit anderen Ländern sind ein Versuch, Wasserstoff auf einen großen industriellen Maßstab zu heben. Für welche Anwendung käme der Hoffnungsträger Wasserstoff überhaupt in Frage?
Das sind die chemische Industrie, die Schwerindustrie, der Flugverkehr, der Schiffsverkehr.
Vor allem erstmal im Schwerlastverkehr. Wenn Sie mal überlegen, was die großen LKWs dort an klimaschädigenden Gase an die Luft lassen. Also ich würde tatsächlich sagen Verkehr, öffentlicher Nahverkehr.
Er ist im Stromsektor eine Speichermöglichkeit, eine Speicheroption für erneuerbaren Strom. Er ist im Verkehrsbereich ein Kraftstoff für alle möglichen Anwendungen, entweder direkt als Wasserstoff oder weiterveredelt zu synthetischen Kraftstoffen. Er ist bei der Stahlindustrie ein Produktionsfaktor für die Produktion von grünem Stahl. Er ist Grundstoff für die Chemieindustrie und er ist auch im Wärmesektor potenziell ein Kraftstoff, beispielsweise für stationäre Brennstoffzellen und deren Nutzung für die Wärme und Strom in Einfamilienhäusern.
Das ist eine ganze Menge. Auf diesem Weg liegen jedoch noch einige Stolpersteine. Christoph Balz von German Watch.
Die Kosten sind das größte Hemmnis und dass der Wasserstoff eben eine sehr veredelte Form der Energie ist, dass man sehr viel Energie dort auch mit hineinstecken muss, um ihn zu generieren. Das heißt, dass Wasserstoff immer nur dort genutzt werden sollte, wo zum Beispiel der direkte Strom nicht zum Einsatz kommen kann. Deswegen schließt es sich eigentlich aus, den Wasserstoff für die private Mobilität, also für Autos, mitzunutzen, wo es Elektroautos viel, viel effizienter sind, wo man mit einem Bruchteil des eingesetzten Stroms letztlich dieselbe Auto dann bewegen kann.
Für ihn wäre also das Wasserstoff-Brennstoffzellengetriebene Auto, das es schon heute von zwei asiatischen Herstellern gibt, keine vertretbare Lösung. Für Kurt Christoph von Knobelsdorf von der Nationalen Organisation von Wasserstoff, kurz NOW, sind die Stolpersteine die noch fehlenden Regeln und Gesetze.
Vereinfacht kann man sagen, weil aktuell die Produktion von grünem Wasserstoff noch teurer ist als die von grauem Wasserstoff, dass eben all diejenigen, die Wasserstoff einsetzen müssen und ihre Produktionskosten kalkulieren müssen, im Moment natürlich auf die günstigere Variante, nämlich den grauen Wasserstoff, zugreifen werden. Und das liegt vereinfacht gesagt daran, dass die grüne Eigenschaft von Wasserstoff im Moment noch keinen Wert hat. Und das liegt an den Rahmenbedingungen. Und das soll jetzt unter anderem über die Umsetzung der nationalen Wasserstoffstrategie ermöglicht werden.
Die Frage ist, ob diese Strategie es schafft, das sogenannte Henne-Ei-Problem zu lösen, das viele beim Wasserstoff beobachten. Sie sagen, es gebe nicht genug Wasserstoff für neue Anwendungen und nicht genug Anwendungen, um mehr Wasserstoff produzieren zu müssen. Professor Birgit Scheppert von der Hochschule Rhein-Main erinnert an die Einführung des Hybridantriebes bei Autos.
Vielleicht erinnern Sie sich noch, als der erste Hybrid kam, der war noch extrem teuer und alle haben gelacht. Und mit der steigenden Abnahme dieser Fahrzeuge hat es sich gelohnt, Serienproduktionen hochzufahren. Und das wird uns bei der Brennstoffzelle und beim Wasserstoff auch passieren.
Noch ist Wasserstoff in seiner Herstellung teuer. Aber umso mehr Wasserstoff im gesamten Wirtschaftskreislauf mitgedacht und eingesetzt wird, desto günstiger wird er, so der Gedanke. Christoph Balz von der Umweltschutzorganisation German Watch beobachtet in vielen Ländern gerade ein zunehmendes Interesse an Wasserstoff. Es wird viel Geld investiert. Deshalb geht auch er davon aus, dass es diesen Markt in naher Zukunft geben wird. Aber
sehr wichtig ist, dass wir eben jetzt nicht die Falle uns aufstellen und in Sackgassen wie das Erdgas produzierten Wasserstoff hineinlaufen. Das hilft uns von der Klimabilanz viel zu wenig dabei. Das ist dort letztlich kontraproduktiv, sondern dass wir in die Bereiche hineingehen, wo der Wasserstoff grün zukunftsfähig aufgebaut wird. Das wäre jetzt zentral bei der Weichenstellung und da ist die deutsche Wasserstoffstrategie noch nicht eindeutig genug.
Kritik gibt es vor allem daran, welche Rolle nicht grüner Wasserstoff spielen soll. In der Strategie der Bundesregierung heißt es, dass nur grüner Wasserstoff auf Dauer nachhaltig sei. Aber auf dem weltweiten Markt auch blauer oder türkiser Wasserstoff gehandelt und damit auch in Deutschland vorübergehend genutzt werde. Doch was geschieht, fragen Umweltschützer, mit dem Treibhausgas CO2, das bei diesen beiden Wasserstoffarten anfällt? Sörner Info Wirtschaft, der Hoffnungsträger Wasserstoff ist unser Thema. Der Energieträger kann nahezu überall eingesetzt werden, haben wir gehört. Das wollte ich etwas genauer wissen und habe mit drei Menschen gesprochen, die mit Wasserstoff bereits arbeiten. Beispiel 1, der Luftverkehr. Die Vision lautet, Fliegen soll umweltfreundlicher werden, ohne Lärm und Rußpartikel. Klimaneutral. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat in Stuttgart das erste Passagierflugzeug mit Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie und Elektroantrieb gebaut. HY4 heißt das Modell. Professor Josef Kallo vom Institut für Technische Thermodynamik. Wenn man sich die Maschine anschaut als Laie, dann sieht sie aus wie zwei Segelflugzeuge, die miteinander verbunden sind, mit einem Doppelrumpf. Warum haben Sie dieses Modell gewählt?
Das war eine sehr pragmatische Entscheidung. Das Flugzeug gab es schon vor unserem Projekt als batterieelektrisches Flugzeug. Und wir haben dann die Hülle gekauft und komplett neu ausgestattet mit einem neuen Elektromotor, mit einer neuen Brennstoffzelle und mit Wasserstofftanks. Der zweite Grund ist, durch die Doppelrumpfkonfiguration haben wir auf dem Mittelflügel die Möglichkeit, sehr viel Gewicht unterzubringen. Und das ist natürlich für ein Flugzeug, was als Testflugzeug gedacht ist, sehr vorteilhaft. Dieses Flugzeug und diese Konfiguration wird so nicht weiterverfolgt. Wir werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die klassische Konfiguration, also sprich ein Rumpf mit zwei Flügel und wahrscheinlich auch zwei Motoren dann in Zukunft erleben.
Wie funktioniert vereinfacht ausgedrückt das Prinzip dieser Maschine?
Wir haben einen Rumpf, einen Wasserstofftank. Im Moment ist das ein gasförmiger Wasserstofftank, der Druckwasserstoff beinhaltet. Und diesen Wasserstoff nutzen wir für eine Brennstoffzelle, um in diese Brennstoffzelle direkt elektrische Energie durch eine elektrochemische Reaktion bereitzustellen, die als Abfallprodukt nur Wasser und elektrische Energie dann hat. Und mit dieser elektrischen Energie treiben wir dann einen sehr starken Elektromotor an.
Für welche Anwendung wäre ein wasserstoffbetriebenes Flugzeug denkbar? Kurzstrecke mit wenigen Menschen oder könnten das auch mehr Menschen sein?
Wir haben zwei grobe Anwendungen. Die eine Anwendung zielt auf den Bereich Air Taxi, wo wir 4 bis 6 Passagiere mit einem senkrecht startenden oder einem kurzstartfähigen Flugzeug transportieren möchten. Dort ist es aber jedoch so, dass der Markt noch nicht vorhanden ist. Dann gibt es den zweiten Markt, der heute schon vorhanden ist. Das ist der Markt des Regionalflugverkehrs, irgendwo im Bereich von, sagen wir, Reichweiten bis zu 800 Kilometer. Und dadurch, dass wir mit den neuen Generationen, inzwischen sind wir jetzt bei der 6. Generation der Brennstoffzelle, gesehen haben, dass in einer 8. Generation es tatsächlich möglich wäre, die Megawattleistung bereitzustellen, um solche Flugzeuge zu bewegen, wir auch sagen können, dass irgendwo ein 40 bis 80 Sitzer im Regionalflugverkehr mit einer Reichweite von 1500 Kilometer machbar ist. Mit dieser Konfiguration könnte man dann Strecken zwischen Stuttgart und Berlin oder zwischen Hamburg und Friedrichshafen oder Karlsruhe nach Brüssel dann sehr schnell, kostengünstig und vor allem emissionsfrei erreichen.
Wann werden wir diese Flugzeuge an deutschen Regionalflughäfen erleben?
Mit solchen Voraussagen tue ich mir ein bisschen schwer, weil es schon sehr stark davon abhängt, wie viel Investition in diesem Bereich stattfindet. Wie wir in den letzten Tagen und Wochen jetzt gelernt haben, ist die Strategie der Bundesregierung in Deutschland jetzt jedoch verstärkt in diese Richtung gegangen. Das heißt, aus der politischen Ecke und auch aus der Unterstützungsecke, was Förderprojekte anbetrifft, sind wir jetzt, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Wir werden aber immerhin wahrscheinlich 5 Jahre für die Technologieentwicklung investieren müssen, um die Technologie aus dem Busbereich, im Pkw-Bereich in die Luftfahrt, in die Regionalflugzeugluftfahrt zu portieren. Und dann werden wir nicht unter 5 Jahren brauchen, um die Zertifizierung solcher Antriebe zu realisieren. Also auch wenn ich mir das viel, viel schneller wünschen würde, werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Dekade die Chance haben, ernsthaft Transportleistung bereitzustellen. Dann aber gibt es eine Möglichkeit, emissionsfrei bis zu 800, vielleicht auch 1000 Kilometer pro Strecke dann zurückzulegen.
Sagt Professor Josef Kallo vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, der das erste wasserstoffgetriebene Passagierflugzeug der Welt entwickelt hat. Beispiel 2, der Zugverkehr. Mit Wasserstoff sollen in gut 2 Jahren Züge von Frankfurt aus durch den Taunus fahren, auf 4 Regionalbahnstrecken. Die größte Brennstoffzellenzugflotte der Welt kostet rund 500 Millionen Euro. Professor Knut Ringard ist Leiter des Rhein-Main-Verkehrsverbundes. Warum haben Sie sich für einen Wasserstoffantrieb entschieden?
Im Moment haben wir Diesel und an vielen Stellen ist es so, dass sie eine Elektrifizierung auch nicht durchgängig hinbekommen können. Das hat manchmal Gründe mit Tunneln, Viadukten, mit Nutzen-Kosten-Betrachtungen im Bau. Und dennoch gehen wir davon aus, den umweltfreundlichen Verkehrsträger ÖPNV, den wir haben, noch umweltfreundlicher zu machen. Und das geht natürlich vor allem über alternative Antriebe. Und der Vorteil von Wasserstofffahrzeugen liegt für uns halt deutlich auf der Hand. Die Wasserstofffahrzeuge haben eine wesentlich höhere Reichweite als die Batteriezüge, sind also gut für längere Strecken ohne Elektrifizierung. Wir fahren dann vor Ort lokal emissionsfrei, geben lediglich Wasserdampf und Kondenswasser ab. Und was man nicht unterschätzen darf, die sind sehr leise im Betrieb, gibt eine ruhigere Fahrt sowohl für die Fahrgäste als und vor allem aber auch über die Anwohner. Und das ist natürlich bei vielen Regionalnetzstrecken ein ganz, ganz großes Plus.
Sie werden den Wasserstoff aus dem Industriepark Höchst beziehen. War das denn naheliegend von vornherein oder hätten Sie sich auch woanders diesen Stoff einkaufen können?
Das war erstmal naheliegend, weil dort nach wie vor jeden Tag sehr, sehr viel Wasserstoff abgebrannt wird. Und das ist Wasserstoff, den wir gut verwenden können. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass man an anderen Stellen, sollten wir da im Verbundraum, im RMV, mal Wasserstofffahrzeuge einsetzen, dass man dort Wasserstoff auch herstellen kann mit Windrädern oder ihn auch anderswoher holt. Was wir allerdings nicht gemacht haben und nicht machen werden, ist, dass wir mit einem Diesellastzug dann Wasserstofftanker an den Endpunkt fahren lassen, um dort mit unseren Zügen ökologischer unterwegs zu sein. Das wäre ein Stückchen Schill da. Deswegen muss natürlich auch die Versorgung mit Wasserstoff dem Gesamtkonzept dann auch von seiner Umweltfreundlichkeit Rechnung tragen.
Werden denn weitere RMV-Strecken mit Wasserstoffzügen eines Tages ausgebaut?
Wir setzen jetzt die ersten 27 Fahrzeuge als größte Flotte, die es dazu in ganz Deutschland, am Ende auf der ganzen Welt gibt, ab Ende 2022 ein. Und dann werden wir sehen, wo die Vorteile und wo die Nachteile liegen, was man daran tun muss, um es dann vielleicht auf anderen Strecken auch einsetzen zu können. Ich persönlich bin ein großer Freund der Wasserstofftechnologie. Und ich glaube auch, dass ihr einen Großteil der Zukunft der alternativen Antriebe sowohl bei Zügen als auch bei Bussen gehören wird. Wir testen im Übrigen im RMV auch Wasserstoffbusse, gerade im Regionalverkehr auf langen Strecken, wo halt durch die relativ kurzen Laufzeiten der batteriebetriebenen Busse als andere Alternative wir im Moment noch nicht so zu guten Einsatzmöglichkeiten kommen können.
Sagt Professor Knut Ringert, Chef des RMV, über das Wasserstoffzugprojekt, das Ende 2022 starten soll. Der Hoffnungsträger Wasserstoff, das dritte Beispiel, der Busverkehr. Die Stadtwerke Wuppertal gehören zu den Vorreitern, betreiben bereits 10 Wasserstoffbusse und stellen den Energieträger auch noch selbst her. Andreas Meyer ist der technische Leiter. Wie funktioniert ein wasserstoffbetriebener Bus?
Wir haben dort ein Chemiewerk. Das heißt, wir geben Wasserstoff in den Bus rein. Der wird gespalten in Wasser, Dampf und Sauerstoff. Und dadurch entstehen in einem Membran Potentialunterschiede, sodass wir dann letztendlich dort diese elektrische Energie erzeugen. Ganz einfach kann man sagen, es ist eine Batterie, die aber onboard die Energie erzeugt, die sonst durch eine Ladung erfolgt.
Und die dann einen Elektromotor antreibt.
Die dann ein ganz normales Elektro ist, wir unterscheiden da also begrifflich auch gar nicht, es ist ein Elektrofahrzeug. Nur hier haben wir eine Onboard-Energieerzeugung und bei der Batterie wird das halt extern durch die Ladung dann zugeführt.
Was unterscheidet diese Fahrzeuge von einem herkömmlichen Bus? Machen die auch Lärm oder müssen die betankt werden? Sehen die anders aus oder wie muss man sich das vorstellen?
Also visuell ist es schwer zu erkennen, denn wir haben ein wenig Dachaufbau, das heißt auf dem Dach sind Tanks und Batterien und Klimaanlage angeordnet. Er baut ein wenig höher als ein normaler Bus. Ansonsten vom Fahren her, von den Geräuschen her, er ist wesentlich vibrationsärmer, er gleitet quasi dahin. Hat einen hervorragenden Antrieb, weil wir schon vom ersten Stundenkilometer an ein entsprechendes Drehmoment haben. Das heißt, er beschleunigt sehr homogen und sehr schön und schnell. Was wir an Geräuschen haben, ist halt die Rollreibung der Reifen, aber keine Motorgeräusche mehr.
Ein Wasserstoffbus kostet ja 3 bis 4 Mal so viel wie ein herkömmlicher Dieselbus. Rechnet sich das überhaupt oder beziehungsweise wann rechnet sich das für Sie?
Also ganz so dramatisch ist es nicht mehr. Wir haben Gott sei Dank, seit wir dieses Projekt begonnen haben, schon einen Preisverfall zu verzeichnen. Das heißt, wir liegen jetzt ja bei einem 2,5-fachen Preis. Für uns aber nachher, was er im Jahreszyklus kostet, ist interessant. Und das ist halt durch unser gesamtes Konzept hier im Wuppertal, in dem wir Wasserstoff selber erzeugen, das zu einem relativ günstigen Preis. Kommen wir mit den Energiekosten ein bisschen günstiger weg als mit dem Diesel. Und so macht es am Ende schon wirtschaftlich auch Sinn, das zu tun. Wobei man kostenparitätig zum Diesel, das schafft man ohne Fördermittel gar nicht. Also ohne Fördermittel wäre es sehr schwer.
Sie bekommen den Wasserstoff über Ihr Müllheizkraftwerk Korzert. Das ist in der Stadt gelegen. Wie kamen Sie auf diese Idee?
Die Idee war ganz einfach, ist ganz einfach geboren. Ein früherer Geschäftsführer von uns, als wir diese Idee vorgetragen haben, Wasserstoffbusse hier zu platzieren, fand das ganz toll mit dem Beisatz, darf aber nichts kosten. So, und daraus kam dann die Kreativität, dass wir gesagt haben, dann müssen wir irgendwo den Marktpreis des Wasserstoffs, den können wir dazu nicht nutzen, der derzeitige Marktpreis, sondern wir müssen es irgendwie besser und günstiger können. Und damit ist dann hier in unserem Konzern das gewachsen, wie wir es jetzt machen. Hat natürlich auch die Wurzeln in unserem Konzern. Wir haben die Energiebranche, die Entsorgungsbranche und die Mobilitätsbranche unter einem Dach. Und daher konnten wir alle Sektoren damit koppeln und ein schönes Projekt dann aufziehen.
Sagt Andreas Meyer, technischer Leiter der Wasserstoffbusflotte bei den Stadtwerken Wuppertal. Die Bundesregierung investiert Milliarden in die neue Wasserstoffstrategie. Der Energieträger soll bald im großen industriellen Maßstab zur Verfügung stehen und, wie wir gehört haben, Flugzeuge, Züge und Busse und vieles mehr antreiben. Ziel ist ein klimaneutrales Deutschland im Jahr 2050. H-Info Wirtschaft gibt's jede Woche neu als Podcast auf Ihrem Smartphone. Mein Name ist Alexander Schmidt.